D-Radio Wissen. Online-Talk.
Mit einer Netzreporter XL-Ausgabe und Vera Linz am Mikrofon herzlich willkommen. Den 18. September 2011 kann man getrost als Zeitenwende bezeichnen. Mit 8,9% ist die Piratenpartei ins Berliner Abgeordnetenhaus eingezogen, als gäbe es nichts Selbstverständlicheres auf der Welt. Dort angekommen wartete auf sie gleich das volle Programm. Mediales Dauerfeuer, Geschäftsordnungen und natürlich unablässige Versuche, diese Neuankömmlinge mit bekannten Rastern zu interpretieren. Der ein oder andere fragte sich schon besorgt, wie lange können die Piraten die Deutungshoheit über sich selbst behalten? Und überhaupt sind die Internet-Enthusiasten, Geeks oder Nerds, wie man sie auch nennen mag, im Parlament eigentlich richtig aufgehoben? Können sie nicht vielleicht als außerparlamentarische Strömung nicht eine viel bessere, viel wichtigere Rolle spielen, ohne die Zwänge von Geschäftsordnungen und medialem Beschuss? Darüber wollen wir diskutieren in diesem Online-Talk und dazu begrüße ich hier in Berlin im Studio Konstantin von Notz, Bundestagsabgeordneter von Bündnis 90 Die Grünen, Sprecher für Netzpolitik und Mitglied der Enquete-Kommission Internet und Digitale Gesellschaft.
Hallo. Hallo.
Außerdem hier bei mir Linus Neumann vom Verein Digitale Gesellschaft.
Guten Morgen.
Hallo. Aus Hamburg ist uns zugeschaltet Christian Stöcker. Er leitet das Ressort Netzwelt bei Spiegel Online und hat mit seinem gerade erschienenen Buch Nerd Attack, zumindest vom Titel her, das vorweggenommen, was wir dieser Tage erleben dürfen. Auch wenn der Titel sicherlich noch ein bisschen weitergehend gemeint ist, aber er passt zu diesem Phänomen. Hallo nach Hamburg.
Hallo, Frau Lin.
Und in Zürich begrüße ich Frank Rosengart, dort als Softwareentwickler tätig und hier aber als Sprecher oder als Vertreter des Chaos Computer Clubs. Herzlich willkommen.
Hallo.
Frank Rosengart, wären Sie jetzt gerne in Berlin, wo der Bär tobt?
Es ist auch mal ganz gut, sowas von außen zu betrachten. Wir als CCC haben uns ja auch immer aus der Politik, soweit es geht, rausgehalten, also was jetzt die aktive Politik angeht. Wir sind jetzt natürlich ganz froh, dass Themen des CCCs auch irgendwie über die Piraten Einzug halten werden. Muss man jetzt sehen, inwieweit es relevant ist in Berlin. Ich denke aber, dass so eine Störung, so eine Intervention des Politikalltags durch die Piraten auf jeden Fall dem doch ein bisschen angestaubten Abgeordnetenhaus in Berlin ganz gut tut.
Wie hat man denn dort den Sieg der Piraten erlebt in Zürich? Wie wurde das wahrgenommen?
Es hat mich doch überrascht, dass die Wahlergebnisse von Berlin das Top-Thema hier der Nachrichten im Schweizer Radio waren. Ich weiß jetzt nicht, ob der Erfolg der Piraten dafür ausschlaggebend war oder ob Berlin als Stadt jetzt tatsächlich so spannend ist, auch hier in der Schweiz. Auf jeden Fall war das bemerkenswert, dass es doch immerhin fast 9% waren. Und es gibt ja auch hier die Piratenpartei, die tritt jetzt ja auch an zu den Wahlen. Und da wird wahrscheinlich der Erfolg nicht ganz so riesig groß sein, aber es ist doch immerhin eine Partei, die auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Es gibt ja andere lustige Parteien, wie zum Beispiel die Anti-PowerPoint-Partei hier. Ich denke aber, dass die Piratenpartei doch deutlich eher ernst zu nehmen ist.
Konstantin von Notz, wie geht's Ihnen? Freude über den Einzug der Piraten? Denn es gibt ja auch sich überschneidende Themen oder eher doch Bedauern?
Nein, kein Bedauern, sondern erstmal ist es ein gutes Zeichen, dass wenn bestimmte Themen als nicht richtig bearbeitet angesehen werden, dass die dann irgendwie sich parlamentarischen Weg suchen. Und in so einer Parteiendemokratie ist das ja durchaus so gedacht. Die interessante Frage ist, inwieweit eben aufgrund der Themen tatsächlich so gewählt wurde. Ich glaube, dass der Erfolg der Piraten, zu dem ich auch herzlich gratuliert habe und das auch irgendwie ein cooles Ergebnis finde für die Piraten, aber dass das ganz viele Ursachen hat und ganz viele Gründe und die gilt es sich genau anzugucken.
Aber Ihr Bundesvorsitzender sagte, wenn ich mich richtig erinnere, am Tag der Wahl, das eine oder andere Plakat hätte er gern auch bei den Grünen gesehen. Warum hat er es nicht da gesehen? Warum haben Sie es nicht gemacht? Gut, Sie sind jetzt nicht im Berliner Wahlkampf aktiv, aber trotzdem bei den Grünen.
Genau, dafür lasse ich mich jetzt nicht verhaften. aber es ist natürlich so gewesen, dass von der, ich sag mal, der Anmutung des Wahlkampfes da eine gewisse Lücke offen geblieben ist. Die Grünen haben sonst eigentlich immer sehr witzige und augenzwinkernde Wahlplakate und Kampagnen gemacht und das war diesmal nicht ganz so. Das lag an ganz vielen Dingen. Da war einfach eine Lücke da, die meiner Ansicht nach auch die Kampagne der Piraten so ein Stück hat besser aussehen lassen, als sie tatsächlich war. Wobei ich ganz klar sagen muss und davor auch großen Respekt habe, die Piraten haben mit einem sehr kleinen Etat eine enorme mediale Wirkung erzielt, vor allen Dingen durch persönliches Engagement der Mitglieder Und das muss man erstmal sozusagen anerkennen.
Wollen wir mal zunächst darüber reden, wie über die Piraten gesprochen wird und wurde in den letzten Tagen. Die Piraten waren natürlich das Thema, ist klar, sind sie immer noch. Und da wurde von den Medien natürlich das gesamte Spektrum aufgefahren nach der Wahl mit erwartbaren Bildern und Botschaften, angefangen von der ersten PK, wo die halt total vernördet sitzen mit Laptop, 1000 Kabeln, so ein bisschen unorganisiert. Und dann bestimmte Botschaften, die transportiert wurden. Die Piraten wollen totale Transparenz. Andere Botschaften, die wollen zurück in die Vergangenheit, in eine rechtsfreie Epoche, schrieb gestern erst Michael Naumann im Cicero mit Blick auf das Urheberrecht. Dann, die haben ja kaum Frauen in den Reihen und. Es gibt also eine ganze Palette von Abziehbildern, die da geboten worden sind. Linus Neumann, wie viel ist denn in der Berichterstattung dieser Tage von den Piraten, so wie sie vielleicht wirklich sind, eigentlich übrig geblieben?
Ich denke, die Berichterstattung über die Piratenpartei oder deren Einzug ins Parlament hat der Pavel Meyer, Mitglied dieser 15 Piraten, sehr gut zusammengefasst, als er twitterte: Man wirft uns vor, wir hätten kein Programm, das Programm sei nicht umsetzbar und die anderen Parteien hätten das auch alles im Programm. Also so viel, das denke ich, hat er sehr gut zusammengefasst. Das kann ich, was die Berichterstattung über die Inhalte angeht, nicht besser. Was die grundsätzliche Berichterstattung angeht, über das da Menschen mit Laptops sitzen und dass einer sich ein Spültuch um den Kopf bindet, das ist natürlich klar, dass in so einer Situation sich die Medien darauf stürzen. Ich denke, dem sollte man auch nicht allzu viel Beachtung schenken.
Hatten Sie ein bisschen das Gefühl, dass auch nicht alles Klischee ist, dass es auch ein bisschen was stimmt, oder war es das Klischee, das überwogen hat?
Also ich kenne ja mehrere von diesen Jungs und sicherlich werden da auch bestimmte Klischees erfüllt. Andererseits denke ich, hat Christopher Lauer in einigen Auftritten gezeigt, dass da auch durchaus über das Klischee sehr weit hinausgeschossen werden kann in eine andere Richtung und dass da noch sehr viel mehr in diesem Grüppchen schlummert, als dass sie irgendwie an Computern sitzen.
Wie meinen Sie das hinausgeschossen?
Ich habe wirklich von allen Leuten, die ihn irgendwie in der Öffentlichkeit gesehen haben, enorm positive Worte über seine Redegewandtheit, über sein Auftreten, über seine Argumentationen gehört. Und wie gesagt, ich denke, da sieht man, dass in diesem Grüppchen ein bisschen mehr schlummert als ein paar Leute, die nur am Rechner sitzen.
Christian Stöcker, Sie auch als Medienjournalist, wie schätzen Sie die Berichterstattung über die Piraten ein jetzt nach der Wahl? Ist das mehr als Klischee? Konnte man da wirklich ein bisschen was sehen von dem, was sie wirklich sind?
Ja, es ist nicht ganz leicht, glaube ich, diese gesamte, es ist ja eine unfassbare Vielzahl von Beiträgen, die es da gab, jetzt über einen Kamm zu scheren. Also ich sag mal, aus der Sicht des Medienjournalisten, erstmal hat man wieder gesehen, vor der Wahl wie nach der Wahl, dass die Kreativität, was den Umgang mit Sprachbildern angeht, nicht unbedingt von der Originalität des Gegenstandes abhängt. Also ich glaube, alle Koggen und Entern und Enterhaken und Augenklappen und so weiter, es ist alles 20 Mal rauf und runter genudelt worden und vielleicht haben wir das dann jetzt dann auch bald hinter uns. Also wirklich auf der rein sprachlichen Ebene so ist vielen Kollegen nicht so arg viel eingefallen, war mein Eindruck. Woran die Piraten ein bisschen selbst mit Schuld sind, weil die ja dieses Vokabular selbst in Bezug auf sich selbst benutzen. Das ist die eine Sache. Die andere ist, ich hatte schon den Eindruck, dass da eine auf verschiedenen Kanälen ziemlich differenzierte Debatte stattgefunden hat. Und die Jungs, muss man ja sagen, weil es ist ja nur eine Frau dabei jetzt in dieser Riege, haben sich, fand ich,
die darf man trotzdem nennen.
Dürfen wir trotzdem nennen, selbstverständlich, haben in ihren Auftritten, Talkshow-Auftritten etc. Oft so ein bisschen ein lustiges, aber eben auch ein durchaus überzeugendes Bild abgeliefert. Das muss man schon sagen. Ich glaube auch, dass der Vorzug der Piraten im Augenblick wirklich ist, dass sie gar nicht als Politiker wahrgenommen werden. Ja. Sie treten nicht wie welche auf und sie werden nicht wie welche wahrgenommen und das alleine hebt sie nicht nur medial, sondern eben auch unter Umständen für viele ihrer Wähler schon ganz positiv ab vom Rest des nicht nur Berliner Politikbetriebs und das spielt da für den Erfolg eine ganz wesentliche Rolle, glaube ich.
Konstantin von Notz schüttelt den Kopf.
Naja, also einmal, Medien suchen sich Klischees in der Politik, das ist nun mal so, wenn auf dem Grünen Parteitag unter 800 Delegierten ein Mann strickt, dann kann ich Ihnen sagen, welches Bild am Abend in der Tagesschau zu finden ist, nicht das der 799 anderen. Insofern, das ist einfach so. Und ich wage mal vorauszusagen, dass dieses Bild Piraten mit all den Klarmachen zum Ändern und so weiter Phrasen, dass das fröhlich anhält. Und sobald es Tumulte in der Partei gibt, wird die Meuterei bei den Piraten heraufbeschworen. Und so funktioniert das einfach. Und das ist meiner Ansicht nach auch jetzt der interessante Mechanismus. Und deswegen schüttel ich den Kopf. Die Piraten sind eben jetzt eine Partei und es sind Politiker. Und sie bekommen Diäten, reales Geld vom Steuerzahler dafür, dass sie jetzt in einem Parlament sitzen und müssen sich zu allen möglichen Abstimmungen verhalten. Und das ist natürlich jetzt der interessante Gap, und das sage ich mal ganz bewusst als Grüner, die wir auch immer noch in den Wurzeln ein Anti-Parteien-Partei-Verständnis haben mit all den Widersprüchen und Brüchen, die das im realen Politikgeschäft mit sich bringen. Das ist eine fundamentale Veränderung und die öffentliche Wahrnehmung wird ganz anders sein und die Zerwirkungsmechanismen sind eben jetzt brutal. Und das hat man schon daran gemerkt, dass ich glaube 8 Leute für den Fraktionsvorsitz kandidiert haben von 15. Das ist lustig und zeigt eben, dass man sich eben jetzt in dieses Parteiensystem und Politikerwesen begeben hat. Und jetzt gilt es, aufrecht zu bleiben. Und das ist gar nicht so einfach. Und das ist auf der ersten Fraktion oder vor der ersten Fraktionssitzung, also die Tinte auf den Wahlzetteln war noch nicht trocken. Da haben die Piraten schon diskutiert, ob man die Transparenz nicht wieder abschaffen soll. Das ist jetzt erstmal nicht passiert und das respektiere ich. Aber dass es diese Diskussion gegeben hat, die zeigt eben, dass man sich jetzt in dieses System begeben hat und sich jetzt bewähren muss. Und das wird spannend.
Hat man Sie da schon mal konsultiert, vielleicht so von Kollege zu Kollege, wie man da so ein bisschen locker bleiben kann in der Mühle?
Nein, also ich habe zu Schmidtleb und auch anderen Piraten eigentlich ein gutes Verhältnis. Und man diskutiert und redet offen miteinander. Und es ist ja so, Sie haben es am Anfang gesagt, es gibt ja durchaus inhaltliche Überschneidungen. Und ich finde, da soll man auch zusammenarbeiten. Und es hat jetzt in Berlin im Hinblick darauf, wie die Mitte Piraten ihre Fraktionsgeschäftsordnung gestalten, hat auch so eine Kooperation mit den Grünen gegeben und so. Also es gibt da Verbindungen und so einen kollegialen Anknüpfungspunkt, würde ich sagen.
Linus Neumann und auch Frank Rosengart gefragt, vielleicht zuerst Linus, Sie sind ja nun nicht bei den Piraten, sondern in einer Art Bürgerbewegung oder Verein mit schon ähnlichen Zielen. Ist das auch schon mit dem Hintergedanken, dass man da gar nicht erst in so eine Mühle rein möchte?
Nee, also ich denke, die Mühlen, in die man sich begibt, die kann man sich einfach selber aussuchen und das hat wahrscheinlich einfach was mit persönlicher Präferenz zu tun. Ich denke, dass die Frage so ein bisschen darauf abzielt, ob ich sage, dass das jetzt nicht angemessen wäre oder kein richtiger Weg wäre, ins Parlament zu gehen. Und ich kann das nur wiederholen. Man muss seine politischen Ziele als Gruppe an allen Fronten oder Hebeln, die sich einem bieten, versuchen umzusetzen. Und ich bin sehr erfreut, wenn Menschen sich dazu bereit erklären, das halt in parlamentarische Arbeit zu machen.
Hm. Frank Rosengart, wie geht's Ihnen?
Der Chaos Computer Club ist ja ursprünglich auch gegründet worden als wirklich als politische Gruppe. Also es ist zwar ein Kreis von Technikern gewesen, die sich da zusammengesetzt haben. Schon allein im Gründungsaufruf hieß es, dass es darum geht, eben die technischen Zusammenhänge zu verstehen und dann aber auch die politischen und sozialen Nebenwirkungen davon zu beleuchten. Das heißt, es ging also ursprünglich wirklich darum, einfach eine politische Gruppe zu sein, politisch kritisch zu sein und aber eben auch nicht parteipolitisch zu sein. Sonst wäre der Chaos Computer Club schon viel früher vielleicht eine Partei geworden. Wir haben den Vorteil, dass wir uns wirklich ganz neutral auf die Themen konzentrieren können und egal, wenn jetzt irgendwo irgendein Gesetz verabschiedet wird, ob es jetzt von der CDU, von der SPD oder von den Grünen verabschiedet wird, da können wir ganz neutral sein und das ist für uns ein ganz wichtiger Vorteil, dass wir natürlich da überhaupt gar nicht zu nah an eine Partei rankommen. Es hat in der letzten Zeit doch erhebliche Versuche gegeben, uns zu vereinnahmen, auch von Parteien. Deshalb haben wir am Anfang, muss ich sagen, ein bisschen vielleicht mit uns machen lassen. Gab dann aber doch ganz erhebliche Diskussionen bei uns und jetzt sind wir da sehr viel vorsichtiger geworden, wenn es darum geht, zum Beispiel auf Veranstaltungen gemeinsam aufzutreten oder irgendwelche Themen gemeinsam zu bearbeiten. Es ist nicht so, dass wir uns nicht mit den Parteien auch zusammensetzen, Informationen. Das ist ganz wichtig, weil wir natürlich auch frühzeitig wissen wollen, was eigentlich passiert oder wo Probleme auftreten, dass wir dann sagen können, okay, da müssen wir jetzt mal sehen, dass wir die Technik, die dahinter steht, das ist ja ganz bei ganz vielen Gesetzen jetzt, die neu erlassen werden, ist so, dass ganz komplizierte technische Zusammenhänge dahinter stehen. Und da sehen wir unsere Aufgabe als CCC, diese genau in den Kontext zu setzen, aber auch möglicherweise anhand von praktischen Beispielen aufzuzeigen, wo die Probleme sind, wieso Technik missbraucht werden kann, wo Sicherheitsprobleme bestehen, wo einfach aus unserer Sicht eine Gefahr für Bürgerrechte besteht.
Wollen wir gleich mal drüber reden, was die Piraten da leisten können. Kurz vorher noch mal, was mit denen passieren wird, Christian Stöcker. Eine Stärke ist ja, dass sie sehr authentisch wirken. Wie lange können die das halten, was meinen Sie? Mit den Diäten und der Mühle und dem Parlamentarismus und dem ganzen Korsett, was natürlich von außen auch dann auf sie zugetragen wird?
Das ist die entscheidende Frage. Also Sie haben im Moment ja den großen Vorteil, dass Sie vermutlich in der Opposition sein werden. Ja? Das heißt, Sie werden erstmal nicht in gleicher Weise wie eine Partei, die mitregieren muss, gezwungen sein, Kompromisse einzugehen. Und das wiederum wird dazu führen, dass Sie dieses Bild von den Querdenkern jetzt erstmal zumindest in Berlin noch relativ lange werden konservieren können, glaube ich. Also ich glaube, das kann schon noch eine Zeit lang weitergehen. Sie müssen sich, glaube ich, ein bisschen davor hüten, mit irgendwelchen allzu absurden Forderungen zu Themen, die nicht so zu Ihrem Kerngebiet gehören, sich lächerlich zu machen. Ich weiß nicht, wie groß
das ist. Was meinen Sie da zum Beispiel?
Also ich sag mal, das ist absurd, ist vielleicht ein böses Wort in dem Zusammenhang, denn die Grünen haben ja jahrelang ähnliche Forderungen erhoben, aber so die Pläne der Piraten zum Thema Drogenpolitik beispielsweise, also Rauschkunde im Unterricht in der Schule und so weiter. Ich glaube, das ist in Deutschland, also ganz unabhängig davon, ob man das jetzt für sinnvoll hält oder nicht, im Moment einfach dem gesellschaftlichen Mainstream nicht zu erklären. Also Sie können Eltern heute nicht erklären, dass man ihren Kindern in der Schule beibringen sollte, wie man richtig kifft, damit die da nichts verkehrt machen.
Es geht um verantwortungsvollen Drogenkonsum und das ist natürlich schon, denke ich, auch ein ganz wichtiger Punkt im Parteiprogramm der Piraten. Einfach, dass man versucht, möglichst offen, neutral über Risiken auch aufzuklären oder über Inhalte aufzuklären.
Ich will das gar nicht bewerten. Ich glaube nur, das ist so ein Beispiel für ein Thema, aus dem einem relativ leicht von geschickten Profis in diesem Geschäft einen Strick gedreht werden kann, mit dem man sich unter Umständen dann selbst fesselt oder gar aufhängt. Also da müssen Sie ein bisschen vorsichtig sein, glaube ich. Aber ich glaube, das Problem, dass die Authentizität jetzt innerhalb von 3 Wochen verloren geht, weil sie jetzt alle in den Mühlen sind und plötzlich zu so Aktentaschengesichtern mutieren, die halte ich für relativ gering. Also so schnell geht es nicht. So schnell ging es bei den Grünen in den 80ern auch nicht, muss man sagen.
Ja. Wir werden immer schon so Szenarien. Es ist ja oft der Vergleich mit den Grünen natürlich gefallen, der Vergleich zu den Anfangszeiten.
Naja, das ist interessant, weil das natürlich irgendwie impliziert, dass die Piraten ein irgendwie links zu verortendes Projekt sind. Und das ist meiner Ansicht nach die viel interessantere Frage. Also sind sie das tatsächlich und wie, auf welcher Seite der Mauer werden sie jetzt in den nächsten, also jetzt erstmal für Berlin betrachtet, nicht, werden sie landen? Wenn man sich anguckt, wie die Wählerwanderungen sind und wer sie wählt, ja, bei der neuesten Umfrage von Stern, nicht, dann sind es eben irgendwie 10% potenzieller grünen Wähler und 90% aus anderen Himmelsrichtungen. Und es gibt viele Themen, bei denen ist gar nicht so klar, ob die Piraten eigentlich in diesem Schema zu verorten sind. Jetzt kann man immer sagen, ja, das ist toll. Gut. Ja, genau. Das ist erstmal toll. Ja, wir sind nicht links, wir sind nicht rechts, wir sind vorn. Sprüche kenne ich lange, war übrigens auch lange bei den Grünen so ein Spruch. Aber nachher kommt es eben doch irgendwie zu so Fragen, bei denen man sich entscheiden muss. Und also erstmal das große erste Problem ist, dass sich die 15 Leute einigermaßen homogen verhalten müssen. Ja, selbst wenn du in der Opposition bist, macht es einfach einen doofen Eindruck, wenn sich 7 Leute so und 8 Leute so verhalten, sondern man muss dann eben zu denen nicht und in so einer Abgeordnetensitzung muss man, keine Ahnung, 50 Mal die Hand heben zu verschiedensten Themen und um da überhaupt rüberzubringen, dass man eine politische Meinung hat und die in der Öffentlichkeit wahrnehmbar ist, muss man sich dann eben gemeinsam verhalten. ich rede nicht von Fraktionszwang, sondern es muss sozusagen einen gemeinsamen Wertekanon geben, vor dem man sich verhält. Und ob es den gibt, ich bin mir nicht so sicher. Und nehmen wir den Datenschutz, ja, und die ungeklärte Frage, wie die Piraten zum Datenschutz stehen. Da sind sozusagen bürgerrechtliche Positionen sehr nah an absolut neoliberalen Positionen bei den Piraten. Die ganze Spackeria, die sagt, Datenschutz ist alles von gestern und wenn Facebook uns ausforschen sollen sie doch tun und dann lassen wir uns halt durchkommerzialisieren. Das ist eben alles noch nicht geklärt, was für ein Projekt die Piraten eigentlich sind und wo sie politisch landen und die Diskussion, ob sie nicht eigentlich die FDP im Augenblick beerben. Die hat ja gerade erst angefangen. Ja.
Herr von Hartz, ich glaube, Sie sprechen einen wichtigen Punkt an, der ich glaube entscheidend ist, dass die Piraten was sichtbar machen jetzt mit diesem Erfolg, was die ganze Zeit schon der Fall war, nämlich dass es in diesen brandneuen politischen Fragen eben noch gar keine Rechts-Links-Koordinatensystem gibt. Und dass das auch, das muss man leider so sagen, dass auch das deutsche Parteiensystem, wie es bis jetzt besteht, an der Aufgabe, diese Fragen irgendwie in ihre eigenen Koordinatensysteme einzupassen, ziemlich gescheitert sind.
Dem muss ich natürlich hart widersprechen.
Das glaube ich, ja.
Also ich halte die These schon für falsch, dass Netzpolitik irgendwie was ist, was da drüber schwebt. Ich finde selbst und sage das auch seit vielen Jahren, dass dieser Links-Rechts-Clip-Clap, den man irgendwie in der Vergangenheit im Kopf hatte, dass der heute noch so ist, das sehe ich auch aufgeweicht und leicht verändert. Aber letztlich kommen sie doch in der Netzpolitik immer zu ganz klassischen politischen Fragen, ja? Also Breitbandversorgung. Unterm Strich ist das eine soziale Frage, ja? Das ist, wollen wir einen Universaldienst? Ist das so wie eine Telefonleitung, die auch nach auf die letzte Hallig gelegt werden muss, einfach aus einer sozialen Überlegung heraus? Oder sagen wir Survival of the Fittest, Struggle for Life? Und wenn sich das nicht rechnet für die Unternehmen, ah ja, dann haben die Leute halt kein Internet, haben sie Pech gehabt. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Das können Sie auf alle Fragen runterbrechen. Überall liegt sozusagen eine politische Werteentscheidung dahinter. Und wie die bei den Piraten dann im Einzelnen gefällt wird, ist völlig offen. Und wenn eine Partei innerhalb von einem Jahr, im Jahr 2008, von 800 auf 12.000 Leute anwächst und jetzt eben auch nochmal so einen Zuzug bekommt, ja, dann sind da eben alle möglichen Leute unterwegs.
Linus Neumann, rechts, links, ist das ein Thema für Sie?
Es wird ja immer wieder eben gesagt, dass sich diese Trennung rechts-links irgendwie auftrennt. Man könnte aber vielleicht diese Begriffe durch ähnliche irgendwie ersetzen. Also vielleicht bürgerrechtsnah, bürgerrechtsfern oder immer im Moment wird in der Netzpolitik häufig diese Freiheit- und Sicherheitsfragen gestellt und irgendwie überlegt, ob man die Freiheit der Gesellschaft erhalten möchte oder ob man Wert auf ihre Sicherheit liegt und wie vor allem das Verhältnis zwischen beiden ist und ob jetzt die Sicherheit die Freiheit kaputt macht oder die Freiheit die Sicherheit. Das wird ja da breit diskutiert und ich denke, dass sich da schon die Piratenpartei selbstverständlich so einem Freiheitsbegriff einzuordnen ist und der natürlich traditionell eher wahrscheinlich als links empfunden wird. Wenn man dann aber natürlich in gewisse Bereiche kommt, wo die Freiheit wiederum Bürgerrechte bedroht, dann kommt man nämlich genau an diese Punkte, die Herr von Notz jetzt gerade angesprochen hat. Ich würde aber eigentlich ganz gerne auch mal noch ein bisschen darauf zurückkommen, dass diese Partei in Berlin, so sehr ich das irgendwie schön finde, dass sie gewählt wurde und so, doch wahrscheinlich nicht unbedingt zentral, gerade in Berlin jetzt wegen netzpolitischer Themen gewählt wurde. Wir hatten die Drogenpolitik angesprochen, wir hatten Häuserbesetzungen angesprochen.
Verkehrspolitik.
Öffentlicher Nahverkehr, genau.
Wir dürfen jetzt alle demnächst kostenfrei U-Bahn fahren. Das sind Forderungen, die einfach in Berlin auch populär sind, genauso wie die Drogenpolitik ist in Berlin in der Form, wie sie die Piraten da vertreten haben, auch sicherlich sehr populär. Ich denke, dass man also auch berücksichtigen sollte, dass diese Partei eben auch in anderen Bereichen und da selbstverständlich doch schon relativ klar sehr linksliberale bis vielleicht sogar sozialistische Ideen vertreten hat, die sich offensichtlich hier großer Beliebtheit erfreut haben.
Berlin als Sonderfall sozusagen, so ein bisschen?
Ich weiß nicht, ob es ein Sonderfall unbedingt ist. Es ist auf jeden Fall, im Nachhinein macht es Sinn, dass wenn dann Berlin irgendwie, das leuchtet im Nachhinein ein. Ich weiß nicht, ob ich das vorher so vor einem halben Jahr so vorhergesagt hätte, aber wenn man sich diese Plakatkampagne, auf die wir auch gerade schon mal zu sprechen gekommen sind, anschaut, die war einfach spitze. Und da hing halt sonst nur irgendwas am Pfahl, was dem wirklich nicht das Wasser reichen konnte. Und die waren super designt und die haben einfach absolut den Nerv getroffen. Das war super. Und dann kam die Berichterstattung dazu, dass die eine Chance haben, gewählt werden zu können, also diese 5%-Hürde irgendwie knacken könnten. Ich denke, das war auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Also zumindest habe ich das im Bekanntenkreis so erfahren, dass Leute sagten, ja, wenn die das schaffen können, dann wähle ich die auch.
Bei den Wahlanalysen habe ich auch gehört, die These, also dass sie auch gewonnen haben, weil sie Themen sehr frisch anpacken, weil es nicht um Gesichter oder Personen ging, sondern um einen Lebensstil, um Umgangsformen, keine Form der Personalisierung, wie es sonst gewohnt sind. Aber dann wurde weiter argumentiert, auch die Tierschutzpartei wäre um ein Haar ins Parlament gekommen, weil die ähnlich sozusagen Politik gemacht haben. Das ist ja nun nicht, na gut, nichts gegen Tierschutz, aber das ist ja nun vielleicht nicht unbedingt ein Kompliment, oder?
Tierschutz ist auch wichtig.
Ja. Sehe ich auch so.
Ja, aber das ist der Punkt, den ich vorhin meinte. Also dieses nicht als Politiker wahrgenommen werden, ist einfach ein Bonus. Ja? Sondern als Mensch aus dem Volk, der sozusagen an der Sache interessiert ist und der schon per Definition erstmal an diesem ganzen Parteienhickhack, das den Leuten einfach zu Recht wahnsinnig auf die Nerven geht oft, völlig unschuldig und daran unbeteiligt ist, das alleine ist schon ein Vorsprung. Und wenn da dann noch dazu kommt, das ist jemand, der ist offensichtlich nicht die nächste Schill-Partei oder so, also irgendwas, was wir sonst so als Splitterparteien in Deutschland immer mal an Schrecklichem erlebt haben, sondern er hat vielleicht ein bisschen originelle Vorstellungen manchmal, aber durchaus sympathische, dann kann das eben einen schon relativ weit bringen in Verbindung mit, das könnte klappen. Das war dafür ein wichtiger Punkt natürlich. Genau. Ne?
Und ich denke, dass gerade auch so Forderungen wie zum Beispiel mehr Transparenz, mehr Offenheit, mehr Diskussionen, also auch öffentliche Diskussionen, dass das einfach Sachen sind, die wichtig sind und die, denke ich, auch die Politik und auch die Akzeptanz der Politik weiterbringen können in Berlin gerade. Also ich denke, die Piraten haben deutlich gemacht, dass man eben von diesem eindimensionalen Links-Rechts-Denken auch ein bisschen weg muss und wirklich so ein mehrdimensionales Denken rein muss, was natürlich für viele Bürger auch erstmal ungewohnt ist, kompliziert ist, weil man sich gemeinsam mit der Partei auch mit den Themen auseinandersetzen muss, die vielleicht auch kompliziert sind. Und da ist es natürlich gerade umso spannender, wenn man auch die Diskussionen, die um bestimmte Themen geführt wird, dann mitverfolgen kann und dann auch nachvollziehen kann, wie bestimmte Abstimmungen zustande kommen. Und das vermisse ich einfach auch ganz klar bei anderen Parteien.
Ist das für Sie akzeptabel, Konstantin von Notz, mehrdimensional statt links- oder rechtsdimensional?
Na, ich würde das ja immer sagen, dass ich dafür auch bei den Grünen sehr streite, nur sie kommen eben um so ganz pragmatische Fragen dann nicht drumherum. Wenn bei der nächsten Wahl in Berlin, jetzt spinnen wir mal und so wird es nicht sein, aber tun wir mal so, es eine knappe Kiste wird zwischen einem FDP-CDU-Bündnis und einem rot-grünen Bündnis und die Wahl spitzt sich zu und im Gegensatz zu diesmal, nicht diesmal war es langweilig und dadurch gab es auch so einen medialen Schub, fand ich auch, wie Herr Neumann das gesagt hat. Aber dann werden die Piraten gefragt werden, mit wem koaliert ihr denn? Und dann muss man sich halt entscheiden, so bitter ist das. Und dann kann man viel sagen von mehrdimensional und die neue Freiheit und so. Aber man muss sich dann eben irgendwie verorten und entscheiden und den Leuten auch ein Angebot machen. Also das finde ich die Diskrepanz. Ich teile die Einschätzung eben genannt, dass viele Leute eben die Piraten auch gewählt haben, weil sie eben nicht in ein klassisches Politikraster gepasst haben. Das ist halt jetzt vorbei.
Linus Neumann, glauben Sie, dass die sich schon mal bei den 15 Leuten einigen können werden, wenn es um bestimmte Themen geht? Ist ja noch ein überschaubarer Personenkreis.
Das ist aber eine gemeine Frage. Das Schöne ist, ich werde die Frage mal nutzen, um ein bisschen davon abzulenken, dass ich die nicht beantworten möchte. Das Schöne ist, dass wir das beobachten können werden.
Ja.
Dass sie ihre Sitzungen da öffentlich machen und so. Und das ist natürlich auch ein sehr, sehr spannendes Signal, gerade an die Politik. Ja, also eine zentrale Forderung dieser Piraten, die ja tatsächlich weder rechts noch links noch sonst irgendwas ist, es eben so, wir möchten, dass das alles hier transparenter wird und wir gehen jetzt erstmal voran und wir tun uns dabei wahrscheinlich auch erstmal wahrscheinlich wirklich weh und auch den Leuten, die unsere Fraktionssitzungen regelmäßig gucken, auch die werden schmerzhafte Phasen dabei haben. Aber wir bringen solche Sachen in die Debatte und stellen vor allem die anderen Parteien vor die Situation zu sagen, oder eine Antwort darauf liefern zu müssen, warum sie das nicht machen. Und das ist eine Antwort, die andere Parteien nur sehr schwierig ihren Wählern vermitteln können. Ja, das also
wenn ich dazu mal einen Satz sagen darf, die Grünen haben in ihren ersten 20, 25 Jahren alle, und auf kommunaler Ebene ist das immer noch so, alle Fraktionssitzungen offen gemacht. Das war immer offen, konnten Leute dazukommen. Ich mache immer noch Kommunalpolitik und bin da in Schleswig-Holstein in einer kleinen Gemeinde, und auch unsere Fraktionssitzungen sind immer offen und wir laden auch dazu ein und würden uns wünschen, dass Menschen kommen, ja. Kommt halt niemand.
Ist vielleicht auch heute so leichter durch einen Livestream.
Ja, genau. Das ist natürlich leichter. Aber ich sag mal, bei den hier in Berlin sind in der Anfangszeit auch immer Journalisten gekommen und zum Schluss sagt es immer noch die Taz hinten drin und dann ist zum Schluss auch die nicht mehr gekommen. Also ich meine, die Leute werden sich das im Stream natürlich nur angucken, wenn das irgendwie interessant und auch streitig ist. Und da haben wir den nächsten interessanten Hebel, der jetzt da wirkt natürlich. Ja, dass nur wenn da was passiert, wenn das streitig ist, wenn irgendjemand an der einen oder anderen Stelle Skandal rufen kann, dann wird der mediale Fokus, von dem die Piraten ja jetzt enorm profitiert haben, eben so bleiben. Und da die Waage zu halten, wird bestimmt auch schwierig.
Es gibt einen Aspekt, der dabei noch eine Rolle spielt, und das ist, dass es davon dann Aufzeichnungen geben wird und nicht nur in einer Situation, in der etwas dann vielleicht akut strittig ist, sondern auch in einer Situation, in der man irgendwann in der Lage sein wird zu sagen, ja, aber letztes Jahr war das oder das Thema. Das gab es also auch bei diesen, was ist es, Vorstandssitzungen sind das, glaube ich, die man als MP3s runterladen kann, dass man dann diese Telefonkonferenzen quasi hat und sich die anhören kann. Da gab es durchaus öfter mal den Fall. Und also ich denke, sich quasi dieser, ich sage jetzt mal bewusst bösartig, dieser Vorratsdatenspeicherung der Diskussionen einfach auch hinzustellen, das ist halt, denke ich, ein wichtiger Aspekt. Nicht nur zu sagen, wir streamen das live und da kann jemand reingucken. Klar, das ist in einiger Zeit vorbei. Aber wir stellen diese Aufnahmen zur Verfügung. Wir stellen uns dieser Kontrollinstanz, die wir uns da selber aufbürden. Ich denke, das ist schon ein sehr eindrucksvoller Schritt.
Aber Christian Stöcker, macht nicht Transparenz erst dann wirklich Sinn, wenn ich sie vielleicht auch aufbereite für den Wähler? Weil ich kann doch niemandem zumuten, stundenlang mir sich irgendwelche Sitzungen anzugucken. Ich meine, ich habe ja auch noch anderes zu tun und der Bürger auch.
Ja, das ist, genau der Gedanke kam mir gerade. Ich glaube, dass es, Frau Linz, für solche Leute wie Sie und mich, nämlich für Journalisten, erstmal eine Herausforderung bedeutet, weil wir jetzt plötzlich, also stellen Sie sich mal vor, das machen alle so, ja. Da ist mehr Material, als ein Journalist in 24 Stunden verdauen und verarbeiten kann. Also da irgendwann wird dieses Prinzip an seine natürlichen Grenzen stoßen. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, der Wähler an sich wird wahrscheinlich nicht mittelfristig nicht jede Woche mehrere Stunden investieren wollen, um den aktuellen inneren Diskussionen der Piratenpartei beizuwohnen. Also jedenfalls weite Teile der Wählerschaft werden das nicht tun. Also außer die Wählerschaft in Deutschland hat sich innerhalb der letzten zwei Wochen von Grund auf gewandelt. Das heißt, es wird in erster Linie ein Job wieder für Profis werden. Das wird gleichzeitig werden da möglicherweise sozusagen innerparteiliche Profis entstehen, die dafür sorgen, dass da dann Zusammenschnitte etc. dabei rauskommen, die natürlich wieder im weitesten Sinne werblichen Charakter haben. Und auf der anderen Seite ist es eine Herausforderung für Journalisten, daraus Dinge zu destillieren, die man dann als im weitesten Sinne journalistische Wahrheit seiner Leser, Zuhörer, Zuschauerschaft weiterreichen kann. Also das ist für das gesamte mediale System, glaube ich, ist mehr Transparenz natürlich erstmal toll. Es ist aber auch eine große Herausforderung, das muss man ganz offen sagen.
Also wir haben zumindest schon mal als großes Plus, dass das, was Sie gesagt haben, das Rohmaterial da ist. Mhm. Das ist auf jeden Fall natürlich schon mal ein Fortschritt gegenüber früher, kann man sagen.
Ich habe das jetzt gerade gar nicht so als wichtiger politischer Fortschritt, weil, wie gerade schon gesagt wird, ich meine, wenn das jetzt alle machen, können wir uns das nicht mehr angucken. Es ist Also als PR-Maßnahme ist es einfach genial. Ja, also es hat einfach unglaublich gesessen. Ja, so jetzt ist es da und alle. Man sieht ja, wie man sich damit auseinandersetzt. Ja, und dass das wirkt.
Ich muss schon mal sagen, also gerade Berlin, was Berlin angeht, ist es denke ich deutlich mehr als eine PR-Maßnahme. Berlin hat ganz, ganz große Defizite gehabt, was die Transparenz angeht. Man denke nur an die Wasserverträge und andere Sachen. Also gerade Berlin kann es sehr, sehr gut gebrauchen, wenn mehr Sachen öffentlich gemacht werden. Absolut. Es hat ewig gedauert, bis mal endlich alle Gesetze und Verordnungen überhaupt im Internet sind und nicht nur über den Bundesanzeiger veröffentlicht werden gegen Geld. Also da hatte Berlin ganz, ganz großen Nachholbedarf und ich denke, dass auch da es wirklich wichtig ist, dass da ein bisschen frischer Wind reingebracht werden und auch entsprechend Forderungen von den Piraten aufgestellt werden.
Ich wollte das jetzt auch nicht zur PR-Maßnahme degradieren.
Nein, nur das ist völlig richtig und da gibt es ja überhaupt keinen Streit drüber, dass Politik mehr Transparenz braucht, dass gerade in diesem Bereich der PPP-Sachen und so die politische Forderung gibt es seit Ewigkeiten und auch in letzter Zeit verschärft und wir jetzt nicht für die Grünen hier werben, aber das ist sozusagen etwas, was wir schon Ewigkeiten und 3 Tage fordern. Mit dem Streamen der eigenen Sitzungen ist aber nichts diesbezüglich geschafft. Ja, und jetzt ist eben die interessante Frage, gelingt es politisch eben mehr Transparenz in die Strukturen zu bekommen? Wir versuchen seit Jahren, auch gerade weil im Nachklapp zum 11. September 2001 eben immer mehr Dinge geheimgestempelt werden und so weiter, allein diese Fristen zu verkürzen, ja, dass eben spätestens nach 20 Jahren, wie es selbst in den USA ist, ja, die Dinge eben offen gemacht werden müssen und nichts auf ewig geheim gehalten werden kann, damit die Leute überhaupt verstehen, in was für politischen Bezügen sie leben. Aber das ist eben eine Forderung, die politisch unheimlich schwer durchsetzbar ist. Ja, ich will damit das nicht schlecht machen. Ich finde das völlig okay, dass die Piraten ihre Sitzungen streamen. Ja, aber das ist eben also eine PR-Maßnahme oder das erregt erstmal öffentliche Aufmerksamkeit, aber damit ist eben noch null sozusagen bewirkt im Hinblick auf diese Fragen, die Leute tatsächlich bewegen. Ja.
Damit wird aber gezeigt, dass man der eigenen Überzeugung treu sein will oder treu ist.
Das werden wir jetzt genau beobachten, ob sozusagen das ein Jahr lang erstmal hält. Ja, das finde ich auch. Ja, die Diskussion hinsichtlich Transparenz und so war ja zum Beispiel, ja, also nur um zu sehen, was da für Zerwirkungsstrukturen auch sind, bei der Diskussion, wie man Liquid Feedback benutzt. Ja, also die Frage von Anonymität oder nicht, ja, bei diesem Beteiligungswerkzeuginstrument, was die Piraten parteiintern nutzen, gab es eine große Frage, ob die Leute eben mit Klarnamen sich anmelden müssen oder pseudonymisiert das tun dürfen. Und dann hat sich nachher auf den Formelkompromiss geeinigt, dass diejenigen, die Berufspolitiker sind, die müssen mit Klarnamen, damit Transparenz gewährleistet ist, und die es nicht sind, eben nicht. Und jetzt müssen sich erstmal 15 Leute, dürfen sich da nicht mehr beteiligen, ohne dass klar wird, dass sie als Berufspolitiker sich beteiligen. Und ob das tatsächlich so funktioniert die nächsten Jahre, bin ich sehr gespannt.
Also der Teufel steckt im Detail, das ist ja ganz interessant, aber es ist gut, dass es natürlich erstmal losgetreten wird. Ich wollte nur noch zu Protokoll geben, dass die Klausurtagung, die jetzt an diesem Wochenende gerade läuft, die ist, soweit ich weiß, ja nicht öffentlich.
Das Interessante ist ja, wenn ich mal ganz kurz reinspringen darf, dass so Transparenz im Sinne von medialer, also Transparenz ist ja mehr als mediale Verfügbarkeit zunächst mal. Aber das, worüber wir jetzt sprechen, also gestreamte Parteisitzungen oder so, also mediale Verfügbarkeit, mediale Zugänglichkeit führt ja jetzt nicht per se automatisch zu besserer Politik, ja, sondern man könnte sogar argumentieren, manchmal bewirkt sie genau das Gegenteil. Also die Tatsache, dass unsere Politiker, auch Bundespolitiker im Moment ständig vor irgendwelchen Kameras stehen müssen und Dinge sagen dort, mit denen sie möglichst wenig angreifbar sind, denn das ist das, was da im Endeffekt dabei rauskommt, das führt ja nicht notwendigerweise dazu, dass Politik besser wird, sondern das führt zu einem oft zu einer wahnsinnig kontrollierten und damit eben oft sehr unglaubwürdigen Art der Selbstdarstellung, was ja wiederum genau das ist, was, glaube ich, den Piraten Sympathien eingebracht hat, dass sie eben nicht so kontrolliert und damit gelegentlich unglaubwürdig wirken im Moment. Wie lange Sie das jetzt durchhalten, wenn Sie jetzt wirklich von allen Seiten angegriffen werden und man eben Ihnen aus den Äußerungen, die man da aufsammeln kann, die Stricke dreht, die professionelle Strickdreher an allen möglichen Stellen eben drehen können, dann wird sich zeigen, was das tatsächlich für Konsequenzen hat. Ich glaube, das ist noch gar nicht ausgemacht.
Ja. Die Grünen haben da Erfahrung mit.
Ja, ich habe natürlich auch Erfahrung damit, dass man sich in der öffentlichen Äußerung irgendwann anfängt, sich zu bemühen, in seine Sätze so zu formulieren, dass sie wenig angreifbar sind. Und vor allem kurze und prägnante Sätze zu wählen, weil man weiß, dass man mit dem längeren O-Ton wahrscheinlich dann doch nicht irgendwie in der Sendung zitiert wird.
Ich würde gerne noch mal drauf gucken, was jetzt aber die Piraten doch schon erreicht haben bis hierhin. Christian Stöcker, Sie haben ja in Ihrem Buch so schön diese digitale Kluft beschrieben. Haben die das geschafft, das ein bisschen aufzubrechen? Also ich nehme mal Beispiel Frank Schirmacher, hatte mich überrascht. Der hat sich ja sehr besorgt über die negativen Auswirkungen des Internetkonsums auf das Gehirn geäußert und schlimmste Szenarien da zu Papier gebracht. Und nun lobt er in der FAZ den Siegeszug der Nerds in Form einer unnerdigen, modernen politischen Bewegung. Und den damaligen Vorsitzenden Jens Seipenbusch hat er als neuen intellektuellen Typus sozusagen dargestellt. Was ist da los?
Also erstmal Frank Schirmacher, muss man sagen, hat ja schon länger ein durchaus differenziertes Bild von diesem ganzen Thema. Er ist da so ein bisschen in einer Ecke gelandet, sicher nicht ganz ohne sein eigenes Verschulden, weil er in Talkshows etc. eben seine eigenen Thesen so komprimiert hat, dass dann da nur noch Internet macht, das Gehirn kaputt übrig blieb. Aber die Vorstellung, dass sozusagen jemand, wenn man so ganz, ein Nerd ist ja erstmal jemand, also wenn man eine allgemein verbindliche Definition
sucht. Der keine Freundin hat.
Nee, nicht einer, der keine Freundin hat. Also ich würde sagen, das Buch heißt Nerd Attack, weil ich den Nerd eben versucht habe, nicht als so ein der pickelige Junge mit der Brille, der da alleine vorm Rechner sitzt, das ist einfach zu kurz gegriffen, sondern ein Nerd ist ja jemand oder ein Geek, der versucht, den Dingen auf den Grund zu gehen, der an der Sache interessiert ist, der sehr unheimlich hartnäckig sich mit Dingen auseinandersetzt und der bereit ist oder es als Herausforderung empfindet, schwierige Probleme zu lösen. Was so ein bisschen, ohne jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen, ja erstmal ein Gegenentwurf ist zu dem des Berufspolitikers, so wie es im Moment in der Öffentlichkeit erscheint, der ja eher jemand ist, der geschult darin ist, möglicherweise sogar wechselnde Positionen mit jeweils der gleichen Vehemenz und Überzeugung
mit
zu
völlig
vertreten.
Anderen Themen sozusagen.
Ja, genau. Also ich erinnere mich sehr gut an eine Kabinettsumbildung unter Kohl in den 80er Jahren, als ich noch ein Kind war, wo mir das zum ersten Mal bewusst wurde, dass jemand, der gestern Verteidigungsminister war, jetzt heute Finanzminister ist. Und ich habe das wirklich einfach nicht verstanden, wie das sein kann. Also das wäre für einen Nerd sozusagen eigentlich eine ziemlich absurde Vorstellung, dass jemand, der gestern das eine konnte, morgen das andere können soll. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Bild, das Schirmacher da gefällt. Leute, die sich im Prinzip mehr von einer naturwissenschaftlichen Denkweise herkommend auf ganz sachliche Art und Weise versuchen, mit Problemen auseinanderzusetzen und intelligente Lösungen für die zu finden. Ja, dass das ein begrüßenswertes Politikerbild ist, ich glaube, darauf kann man sich wahrscheinlich über alle Parteien hinweg eigentlich einigen.
Ja. Außer bei Ihnen. Sie schütteln den Kopf.
Nein, das sind alles steile Thesen. Also grundsätzlich muss man ja jetzt mal, also ich habe ja selbst in Politik angefangen, weil ich unzufrieden war mit dem Laden, ja. Insofern, da bin ich d'accord, aber man muss auch mal so ein bisschen geerdet die Dinge betrachten. Also erstmal leben wir in einer in einem Land, in dem eben das Entstehen von Parteien und das Fördern von Parteien total frei möglich ist. Und meine Partei ist eine, die davon massiv profitiert hat. Es gab einen Themenbereich, der vor 30 Jahren nicht besetzt war, und man hat es geschafft, da sozusagen sich zu gründen und einen bestimmten Themenbereich in die Politik zu bringen. Also insofern, das System kann verändert werden, ja. Und der Großteil der Politik, die Kommunalpolitik, ja, wird alles von Ehrenamtlichen gemacht. Und selbst unsere Berufspolitik lebt nicht davon, dass wir irgendwie den Rat der Weisen haben. Und unser Gesundheitsminister, der ist so ein guter Gesundheitsminister, weil er Arzt ist oder weil er Patient ist oder weil er, ich weiß nicht, was sind denn das für Thesen? Wir leben in einer Bürgerdemokratie. Und Hans Eichel war, glaube ich, Lehrer und war vielleicht nicht der schlechteste Finanzminister. Und ja, also ich will dieser These nur widersprechen, dieser Idealisierung, und dass nun die Nerds sozusagen das ganz schwierig fänden oder so, dann, also was für Politik können denn dann Piraten überhaupt machen? Die können dann nur irgendwie was das Wissenschaftsministerium besetzen oder noch nicht mal das wahrscheinlich, weil das ja, das umfasst ja einen ganz weiten Bereich. Also ich will damit sagen, ich glaube, dass das System, wie wir es haben, an vielen Stellen natürlich reformbedürftig ist. Aber dass wir über Piraten reden, das ist begünstigt durch die Offenheit unseres politischen Systems, das eben Neugründung von Parteien und neue Diskussionen zulässt. Und die Diskrepanz, über die wir meiner Ansicht nach zu wenig noch reden, ist eben, dass diese Dialektik, dass eben die Piraten gewählt wurden von 80% der Leuten, weil sie eben sozusagen keine Berufspolitiker sind, und jetzt sind sie Berufspolitiker und jetzt zählen die Inhalte.
Darf ich kurz, ich glaube, Sie haben mich da jetzt missverstanden. Ich wollte damit jetzt nicht die repräsentative Demokratie in Frage stellen, ja, falls der Eindruck entstanden ist.
Ja, sondern?
Nein, es geht mir um die Wahrnehmung des Politikers in der Öffentlichkeit. Ja, das ist jetzt nicht meine Privatmeinung, die ich hier vertrete, sondern es ist das Bild, das sind Leute, die unter Umständen heute eine andere Position vertreten als morgen. Ich sag mal, im Zusammenhang mit dem Zugangserschwerungsgesetz ist das nun nicht anhand Ihrer Partei, aber anhand anderer ja durchaus deutlich geworden, dass das durchaus mal vorkommt. Das habe ich mir ja nicht gerade ausgedacht, sondern das besteht. Und das,
ja, wobei können Sie, das können Sie auch demoskopisch. Das mag so sein. Ich will jetzt die Beliebigkeit, die ich auch manchmal so empfinde, ja, in der Politik nicht kleinreden, aber dass sich Positionen verändern und Leute sagen, ah ja gut, das habe ich so noch nicht gesehen, das sehe ich heute anders, das ist auch in der Politik nicht verkehrt, dass Leute dazulernen können.
Ja. Ich würde mir das wünschen, dass das häufig passiert, dass die Menschen da, also wofür haben wir die parlamentarischen Debatten und die politischen Auseinandersetzungen, wenn ich davon ausgehen würde, oder wenn mein Bild davon geprägt würde, wäre, dass ein Politiker seine Meinung nie ändern darf. Also dann könnten wir uns diese ganzen Debatten, die da geführt werden, sparen.
Ich glaube, was Christian Stöcker meint, ist, dass es wahrscheinlich auch auf richtigem Maß ankommt. Also ich merke das auch, im Journalismus kann man es ein bisschen vergleichen. Man hat Fachjournalisten oder Arounder und die Qualität ist dann eben oft unterschiedlich. Mhm. Und man fragt sich schon manchmal, wie kann ein Finanzminister plötzlich Verteidigungsminister werden und dann dies und das, und fragt sich, wo hat er denn jetzt die Kenntnisse her? Also das kann ich schon nachvollziehen, aber natürlich kommt es aufs richtige Maß an, dass man nicht nur ein Fachidiot ist. Ich komme noch mal kurz zurück zu meiner Frage, weil wir auch nicht mehr so viel Zeit haben. Van Grosengart, haben die Piraten so ein bisschen diese digitale Kluft aufbrechen können?
Bisher denke ich noch nicht, muss ich ehrlich sagen. Also ich sehe schon, dass die Themen ganz klar da sind. Also ich denke, es braucht jetzt einfach Zeit. So, es ist eine Denkweise. Also wir hatten ja auch die Begriffe irgendwie Nerd und Geek. Ich würde den Begriff Hacker noch reinbringen, als mir jetzt vielleicht nochmal die Extremform von diesem ich will mehr wissen, ich will die Hintergründe erkunden, ich will Dinge verstehen. Und es ist eine Sache, die einfach noch mehr in die Köpfe rein muss. Da geht es jetzt gar nicht um Technik, sondern es geht um alle anderen Sachen, sondern es ist einfach eine Denkweise, eine erstmal grundsätzlich eher kritische Herangehensweise an Themen, dass man den Anspruch hat, Sachen wenigstens grundlegend zu verstehen. Und das ist eine Sache, die jetzt sowohl alle Bürger betrifft, aber auch natürlich die Politik betreffen sollte. Und das wäre eine Sache, die ganz klar jetzt auch an alle anderen Abgeordneten geht, dass man schon den Anspruch haben sollte, bestimmte Dinge auch zu verstehen und nicht einfach sagen, naja, ich muss sowieso so abstimmen, wie die Fraktion es vorgibt, sondern schon für sich selbst auch den Anspruch hat, sich denn mit Themen zu beschäftigen.
Aber ich kann Sie schon verstehen, Herr von Nordmann, wenn man das so hört, hat man den Eindruck, so die Geeks, die Nerds, die Hacker, das sind die Guten und die anderen sind die anderen.
Naja, das ist Ich gucke da grundsätzlich positiv drauf und es ist mir auch wichtig, dass das rüberkommt. Nur was damit verbunden wird, ist ja eine unendliche Erwartungshaltung, und das ist ja auch das, was am ehesten so ein bisschen irritiert an den Piraten, ist diese totale, ungebrochene, ich spitze jetzt mal zu, Selbstgerechtigkeit, mit der man auf sich drauf guckt. Demokratie repräsentative Demokratie, Demokratie sozusagen mit den Zerwirkungsmechanismen der öffentlichen Meinung und der Berichterstattung und so weiter, ist ein schwieriges und komplexes Geschäft. Das ist einfach, Geschäft ist nicht das richtige Wort, sondern es sind einfach, das ist kompliziert, das durchzuziehen. Und selbst im Berliner Abgeordnetenhaus, das ist ja nun noch irgendwie ein überschaubarer Bereich, ja, sind eben die Fragen, wie man sich verhält zu einzelnen Themen und wie man das nach außen rüberbringen kann und so, sind eben sehr, sehr kompliziert. Und wenn man jetzt irgendwie ein Bild stilisiert von der neuen, gerechten, unfehlbaren, total transparenten, nie in Gewissenskonflikten sich befindenden Politikergeneration, das kann nur voll in die Hose gehen, das sage ich jetzt mal voraus. Und deswegen wäre mir so ein bisschen Demut und Gebrochenheit bezüglich des Systems, würde ich für sehr vernünftig halten, denn es ist einfach kompliziert. Ja.
Also vielleicht verstehe ich Herrn Stöcker ja aber richtig, der, wenn er sagt, dass das nicht verkehrt ist, wenn das wenigstens mal Menschen versuchen, diesem sehr schwarzen Bild der Politik, was Sie jetzt gerade selber entfaltet haben, Herr von Notz, mal irgendwie da entgegenzutreten oder zu versuchen.
Herr Neumann, ich sage Ihnen, es versuchen ganz, ganz viele. Ja. Ich versuche es auch.
Ja.
Und glauben Sie es, ja? Ich mache es ja auch erst seit 2 Jahren. Ich habe davor 10 Jahre ehrenamtlich Politik gemacht. Ich versuche es auch und würde das auch den meisten Kolleginnen und Kollegen nicht absprechen wollen, dass die versuchen, das sozusagen ehrbar und gut und demokratisch geerdet Politik zu machen.
Okay, dann machen wir noch mal Nägel mit Köpfen die letzten 4 Minuten an alle. Ich frage mal durch die Runde. Vielleicht fange ich bei Ihnen an, Linus Neumann. Was erwarten Sie jetzt? Ist es gut, dass die Nerds jetzt im Parlament sind? Funktioniert es als Partei? Und was erwarten Sie konkret als nächstes oder in den nächsten 2 Jahren von den Piraten?
Also was den Begriff des Nerds angeht, ich interpretiere diesen Begriff vielleicht in seiner Konnotation ein bisschen anders. Also ich habe verstanden, was Christian Stöcker gerade damit meinte, dass also mehr Nerdtum in der Politik nicht verkehrt wäre. Ich würde mir ehrlich gesagt wünschen, dass man von diesem Begriff wegkommt, weil das ja letztendlich dann doch ein relativ diskriminierender und abwertender Begriff so ein bisschen ist. Nerd. Entweder schaffen wir es jetzt, diesen Begriff irgendwie positiver zu machen, das ist in letzter Zeit eine Entwicklung, oder man sollte hoffen, dass das irgendwann vielleicht keine gesellschaftliche Kategorie mehr ist und wir uns wieder auf Inhalte konzentrieren können und dass diese Inhalte möglichst in einem vernünftigen, rationalen Prozess Einzug in die demokratische Debatte und in die Gesellschaft bekommen.
Christian Stöcker, was erwarten Sie von den Piraten und müssen die jetzt eigentlich eine Vollpartei werden, damit sie eine richtige Partei sind? Also thematisch betrachtet?
Ja, also erstmal, ich würde sagen, die Aneignung des Begriffs Nerd ist in vollem Gange. Das ist, es kann auf keinen Fall schaden. Ich glaube, was die Piraten leisten können und müssen, und das ist eine verdammt große Aufgabe, ist dem Rest der Politik, so wie die Grünen in die Ökologiebewegung eingehämmert haben, einzuhämmern, dass sie jetzt endlich aufwachen müssen und sich mal mit der rasanten Veränderung, in der wir uns gerade befinden, auseinandersetzen. Denn Deutschland ist unglaublich davon bedroht, an diese Welt den Anschluss zu verlieren, auch wenn das in Berlin irgendwie keiner wahrhaben will. Wir haben keinen einzigen deutschen PC-Hersteller, keinen Handy-Hersteller, ein einziges internationales deutsches Softwareunternehmen. Es gibt keine Top 100 Webseite auf der Welt, die aus Deutschland kommt, etc.
Wird das Aber Land der Ingenieure ist Networks stellt die ganzen Überwachungstechniken her. Ja. Das ist doch auch was.
Ja, ob das so der Schritt in die richtige Richtung ist. Also ich glaube, wir haben da ein bisschen was aufzuholen, auch einfach was die Haltung gegenüber all diesen Themen und den Umgang mit der Technologie angeht. Und da kann eine Partei, die sozusagen exemplarisch dafür steht, sich mit solchen Themen positiv auseinanderzusetzen, nur Gutes bewirken und sei es nur durch ihre Existenz und dadurch, dass das, was sie denkt und fordert und die Themen, mit denen sie sich beschäftigt, in die anderen Parteien hinein diffundiert, so wie das bei den Grünen auch der Fall war.
Herr Rosengart, kurze Antwort auf die Frage.
Ich glaube mal, ich spekuliere mal darauf, dass den Parteien jetzt in Berlin, den Piraten in Berlin, also den Piratenabgeordneten, die Politik, Berufspolitik irgendwann auch langweilig wird, öde wird und dass es deswegen schon ein Erfolg ist, wenn die Themen und vielleicht auch die Art und Weise, wie die Politik gemacht wird, wie sie verbessert wird, auch Einzug halten in den Politikalltag, in die anderen Parteien. Und es wäre natürlich gut, wenn wir die Piraten dann gar nicht mehr bräuchten, weil die Themen ohnehin bei den anderen Parteien vertreten sind. Und die Piraten wieder Spaß haben können, feiern, arbeiten, Projekte machen, gute Software entwickeln, was auch immer machen.
Alles klar. Und, vielen Dank, Konstantin Panotz. Was erwarten Sie?
Ja, also wir Grünen machen auch seit langem Netzpolitik und seit 2 Jahren sehr intensiv. Und wir freuen uns mit den Piraten in den Punkten, in denen wir inhaltliche Überschneidungen haben, zusammenzuarbeiten und in denen es Differenzen gibt, uns hart mit ihnen auseinanderzusetzen. Insofern.
Gut, dann fasse ich mal, das war jetzt sehr allgemein, aber ich fasse mal zusammen, wir brauchen die Piraten als Partei, da sind sie nicht fehl am Platz im Parlament und hoffen, dass oder erwarten, dass diese Netzthemen halt wirklich bei dem Rest, sag ich mal in Anführung, der Gesellschaft auch ankommen. Das war der Online-Talk vom 1. Oktober. Wie immer noch viele Fragen offen, aber es lässt sich wahrscheinlich nie ändern in so einer Runde. Ich bedanke mich bei Konstantin von Notz, Bündnis 90 Die Grünen, Linus Neumann von der Digitalen Gesellschaft, Christian Stöcker von Spiegel Online in Hamburg, vielen Dank, und in Zürich Frank Rosengart, vielen Dank dorthin. Mein Name ist Vera Linz. Machen Sie es gut. Tschüss.